Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ja, dann würde ich sagen, können wir ja langsam.
Oder auch schnell. Ich meine, nach der letzten Woche, also nochmal irgendwie so lang.
Ja, gucken wir mal auf die Uhr. Es ist 18.30 Uhr und wir fangen an.
Los!
Offizielles Startsignal.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, wir sind Happy Shooting.
Der Fotopodcast.
Der da so knarzt, ist der Boris. Und ja. Ich bin der nicht knarzt, ich bin der Chris. Und es geht hier nicht um Fasching oder sonst was, sondern um Fotografie. Jede Woche, donnerstags, so circa eine Stunde, manchmal auch ein bisschen länger, Fotografie auf die Ohren.
Und wenn du mal gerade wieder am Himalaya rumkraxelst, dann fällt das auch mal aus, aber das ist eher selten.
Jetzt entsteht wieder das falsche Bild in den Köpfen der Leute, dass ich hier irgendwie der Kletterer wäre oder so, bin ich ja gar nicht.
Nee, noch nicht.
Noch nicht. Mal schauen, was da noch draußen wird. Ey, ich habe im Himalaya so circa 5 Kilo liegen lassen. Also.
Ja, wir nennen dich bald den Almöhi.
Das wäre richtig. So habe ich auch ungefähr nach dem Trek ausgesehen, so nach 2 Wochen nicht rasieren. Ja. Wir kommen jetzt übrigens langsam aber sicher, wir arbeiten heftig dran, John und ich, ganz langsam aber sicher kommt immer mehr Material zusammen. Also wir werden, demnächst wird die Videoflut losgehen. Und die Erzählflut und überhaupt. Aber da erzähle ich dann rechtzeitig nochmal was dazu.
Bin ich ja gespannt. Na gut, dann was haben wir denn heute so alles?
Jo, wir werden über den Intervalometer reden.
Dann schauen wir uns mal einen Sensor-GAU an.
Ja, dann haben wir einen Gaststar beziehungsweise eine Gaststarrin.
Wo wir eigentlich mal wieder einen Jingle von jemandem von euch bräuchten. Es geht nämlich um Monis Motivklingel. Aha. Was das ist, dazu später mehr.
Da müssen wir diesmal noch den Jingle machen, den gibt's nämlich noch nicht, ja.
Genau, müssen wir selber trällern. Oh weia, dann schalten alle ab. Naja, wir gucken mal. Ja, es geht um Kaufen, was soll man kaufen, um Vergleiche von Kameras miteinander.
Also das ist ein Thema bei uns, nicht bei Monis Motivklingel.
Oh, okay. Richtig, ein Thema bei uns.
Dann haben wir, dann haben wir einen Audiokommentar von Alex.
Zum Thema Bibbel. Was haben wir? Achso, Gewinnerin der Gesundheitsaufgabe hat sich gemeldet und hat ein bisschen was dazu erzählt, was das für ein Foto ist und wie sie das da gemacht hat.
Ja, dann haben wir einen Link-Tipp zum Thema symbolische Links. Da haben wir ja letztes Mal irgendwo was mal erwähnt.
Richtig.
Aber zuerst kommt das
Geräuschrätsel. Was ist das?
Das ist so einfach, das ist eine Kamera.
Das stimmt, aber was für eine?
Wer es weiß, mitraten, zu gewinnen gibt es nichts. Am Ende der Sendung wird aufgelöst. Ja, genau. Dann hattest du letztes Mal geredet über, was war das im Sinne von, im Zusammenhang mit Lightroom und Bibliothek und...
Richtig, da hat mir der René hier geschrieben, Tag ihr beiden, ihr habt in dem Zusammenhang, dass eine Aperture-Datenbank auf ein Netzwerk-Volume ausgelagert werden soll, von symbolischen Links gesprochen, mit denen das möglich ist.
Moment, er schreibt also Aperture, wir hatten aber über Lightroom gesprochen.
Es ging um Lightroom, ja. Ich denke mal, dass es bei Aperture ganz ähnlich funktionieren wird, denn dieser Trick klappt eigentlich mit allem. Auch mit einem Pages-Dokument. Also okay. Ist wurscht. Und da hatte ich ja gesagt, es gibt da keine Kontexterweiterung. Also man kann das über die schöne Mac-Oberfläche nicht machen, sondern man muss ins Terminal gehen. Und da schreibt er hier, es gibt eine kleine Kontextmenü-Erweiterung, damit man diese, also die Symbolik links, auch mit dem Rechtsklick erstellen kann. Und da hat er einen Link geschrieben, den stelle ich in die Shownotes auf happyshooting.de, hier zur Folge 144. Und er sagt, da wäre eventuell auch was für Insonic, einfach Mac. Ja, ich denke mal drüber nach. Also das auch in meinem Podcast mal zu erwähnen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das ist natürlich sehr, sehr praktisch.
Ich finde das, also ich komme ja aus der alten Unix-Welt. Ich bin ja seit Anfang der 90er schon auf Unix unterwegs. Und der symbolische Link ist kein neues Gebilde. Das gibt es schon ewig und lange eben auf dieser Plattform. Und das aus dem Finder raus mal eben so erstellen zu können. Bisher musste ich dafür immer ins Terminal gehen, um sowas zu tun. Und so im Finder ist das schon nochmal fein im Finder.
Feiner Finder. Der soll übrigens ja auch neu geschrieben, also nicht neu geschrieben, aber naja, überarbeitet worden.
Oh, stimmt. Du warst ja, du hattest ja Anfang der Woche auf der Apple Keynote, warst du ja, erzähl doch mal, du hast eine Live-Berichterstattung gemacht. Wir wollen es nicht so weit abdriften. Das passt
eigentlich jetzt überhaupt nicht zur Fotografie, doch, außer schon. Dass viele Fotografen auch mit dem Mac arbeiten.
Hey, Moment, viele Fotografen arbeiten mit, also es geht um die Apple Keynote für die mit einem neuen iPhone und neues Betriebssystem und so weiter. Nee, was für Fotografen vielleicht interessant wird, ich bin mal gespannt auf die neue Kamera im neuen iPhone.
Das könnte in der Tat interessant werden. Also das neue iPhone nennt sich ja nun iPhone 3GS. Mhm. Weiß nicht, wer Apple gesagt hat, dass kryptische Bezeichnungen jetzt hip sind, aber okay. Wir werden sehen. Aber diese Kamera soll dann jetzt mit 3 Megapixeln kommen und damit man die auch ein bisschen vernünftiger benutzen kann, soll das Ding Autofokus haben. Es soll automatischen Weißabgleich haben. Es soll automatische Belichtung haben.
Und es soll angeblich bei wenig Licht auch noch halbwegs funktionieren. Ich bin ja mal gespannt.
Da wollen sie ja mit der 3er-Version von dem Betriebssystem auch bei den bisherigen iPhones die Qualität verbessert haben. Mhm. Also da darf man auch gespannt sein. Aber witzig ist halt, das soll so ein Tap-to-Focus geben. Das heißt, du tippst dann irgendwo auf die Bildvorschau und da fokussierst du dann. Also kannst bestimmen, wo der Fokus sitzen soll. Und das Ganze soll auch bei Video funktionieren. Also kannst damit ja auch Video drehen mit 30 Bildern die Sekunde. Und da soll das auch gehen. Da bin ich mal gespannt.
Ja. Na egal. Jetzt.
Ich habe da jedenfalls berichtet in so einer Videoberichterstattung zusammen mit Tobias und Chris. Also nicht du, sondern ein anderer. Und das kann man sich auch im Internet angucken. Da gibt es nämlich eine Aufzeichnung von, wer mal sehen will, wie das so abgelaufen ist, inklusive Making-of quasi. Ja, stelle ich vielleicht auch nochmal die Links rein.
Cool. Sehr coole Aktion war das.
Schreibe ich mir gerade mal dazu.
Mach das mal. So, dann gibt es Feedback. Und zwar hat sich die Daniela gemeldet und sie schreibt, hallo Boris, hallo Chris. Toll, ihr seid wirklich gut darin, mir den Tag zu retten. Schlecht nur, wenn man heimlich bei der Arbeit hört. Die Folge war zu lang für unterwegs und dann plötzlich laut aufquiekt, weil die Daniela, gewonnen. Das müssen wir dazu sagen, hat nämlich die Gesundheitsaufgabe gewonnen.
Genau, da gab es eine DVD von Meet the Gimp, beziehungsweise Meet the Gimp hat es gesponsert, der Rolf, und das geht um Gimp-Fotobearbeitung und so.
Richtig, dann schreibt sie weiter, das Bild ist mit der Nikon F60 entstanden, der Farbstich liegt am falschen Film. Da hat es sich mit dem manuellen Weißabgleich.
Ja, die F60 ist ja noch eine manuelle Spiegelreflex.
Und dann war es auch mein erster und letzter Versuch, Fotos mit diesem Scanner und dessen Software auf meinen Rechner zu bekommen. Das Papierbild gefällt mir viel besser. Da ich das Ausschneiden bisher mit der Schere machen muss, bin ich gar nicht auf die Idee gekommen und hatte mit Weitwinkel zu viel Küche drauf. Und was, dass ich die wegschneiden kann, daran habe ich auch nicht gedacht. Vielen Dank auf jeden Fall. Die DVDs genau richtig bearbeiten kann ich noch gar nicht. Und als Linux-Userin ist GIMP sowieso Mittel der Wahl. Jetzt noch loblos werden. Ich höre euch erst seit etwas über einem Monat. Bin genau ab heute up to date und habe schon jede Menge gelernt und ausprobiert. Vielen Dank für den Einsatz und macht weiter so. Liebe Grüße, Daniela. PS, passt schon, wie du... Oh Gott.
Schuhela
ausspricht, stammt aus einem Rollenspiel. Ach so, du hast den Nick von ihr, genau. Mein Standard-Nick war bei Flickr schon vergeben. Tja, so kann's gehen.
So kann's gehen. Immer diese Nick-Grabber.
Ja, das ist besser als Susi 3254 oder so.
Stimmt, obwohl das hat auch was. Ich weiß nicht was, aber irgendwas hat das auch.
Wenn man sich in die 3254. Platz der Susis einreihen möchte schon. Also nichts gegen Susis, aber.
Tja, also Papierbild quasi, also digitales Foto, Papierabzug, das Ganze vermutlich auf den Flachbettscanner gelegt und gescannt. Das ist in der Tat knifflig. Da wollen wir jetzt auch gar nicht lange drüber reden, weil mir fehlen da aktuelle Erfahrungen. Ich habe in der Vergangenheit häufig mal Fotos gescannt und eingelesen. Aber boah, was da teilweise an Nachbearbeitung nötig war, weil in einer hohen Auflösung hast du dann das Raster von diesem Foto drauf, wenn das nicht so ein super glossy Abzug ist und Fusseln und Kratzer und ach, hör auf. Mann, bin ich froh, eine digitale Spiegelreflex zu haben. Ja, so ist das nämlich.
So, jetzt hören wir den Alex und der erzählt uns was über Bibble.
ab das Band.
Lieber Boris, lieber Chris, hier also mein versprochener Bericht von Bibel. Bibel 4 wird von der Firma Bibel Labs vertrieben und ist eine Software zur Verarbeitung von RAW-Bildern. Das Konzept der Software beruht auf sogenannten Warteschlangen, das heißt Einstellungen, Filter, Korrekturen und so weiter werden erst dann am Bild vorgenommen, wenn das Bild in das eigentliche Zielformat konvertiert wird, zum Beispiel ins TIFF-Format oder ins JPEG-Format. Dieses Konzept führt vor allem zu einer sehr hohen Verarbeitungsgeschwindigkeit der Software. Natürlich werden sämtliche Veränderungen am Bild bereits vorher in einer Vorschau angezeigt. Vom Warteschlangenkonzept merkt der Benutzer im Normalfall auch gar nichts. Neben der Geschwindigkeit ist auch die Verlagerung des eigentlichen Konvertierungsprozesses in den Hintergrund ein großer Vorteil dieses Konzeptes. Während die Software konvertiert, kann der Benutzer schon am nächsten Bild arbeiten. Wesentlich auch, dass Bibel, so wie die meisten RAW-Konverter, das eigentliche RAW nicht verändert. Das heißt, Verarbeitungen und Bearbeitungen werden nur in einem 8-Log-File dokumentiert, das originale RAW bleibt also unangetastet. Die Funktionalität der Software beinhaltet im Wesentlichen alle Basisfunktionen, wie zum Beispiel Belichtungskorrektur, Sättigung, Kontrast und so weiter, aber auch eine sehr gute Rauschunterdrückung, und zwar eine abgespeckte Version von Ninja Noise. Die Bedienung der Software ist meiner Meinung nach sehr angenehm. Auf der rechten Seite ist ein 8-Reiter-System aufgebaut mit den verschiedenen Funktionen. Dein Hauptteil des Programmfensters nimmt das aktuelle Bild bzw. eine Bildübersicht ein. Erwähnenswert ist, dass Bibel eine offene Plugin-Struktur hat. Einige Plugins werden bereits mitgeliefert, wie zum Beispiel ein sehr guter Schwarz-Weiß-Konverter. Andere können nachträglich käuflich erworben werden. Erwähnenswert auch, dass Bibel ein sehr gutes Tool zur Linsenkorrektur beinhaltet. Hier können unter anderem Verzeichnung und CA automatisch minimiert werden. Es funktioniert übrigens erstaunlich gut. Anzumerken ist auch, dass Bibel der einzige mir bekannte RAW-Konverter ist, der sowohl unter Windows, Mac als auch Linux läuft. Ich selbst benutze die Linux-Version und diese ist äußerst stabil. Positiv ist bei Bibel sicher die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit und die hohe Qualität der einzelnen Verarbeitungsschritte. Negativ ist die ziemlich unaufgeräumte Benutzeroberfläche. Dieser Nachteil sollte aber mit der neuen 5er-Version, welche in Kürze erscheinen soll, beseitigt sein. Einen Vorgeschmack auf diese Version gibt es auf der Bibel-Webseite in Form von Screenshots. Noch kurz zwei Worte zu den Versionen von Bibel. Bibel ist in zwei Versionen erhältlich, einer Pro-Version und einer Lite-Version. Sie unterscheiden sich minimal in der Funktionalität, aber sehr deutlich in der Verarbeitungsgeschwindigkeit. So kann nur die Pro-Version ein Mehrprozessorsystem vernünftig nutzen. Preislich liegt die Pro-Version bei 90 Euro, die Lite-Version bei ca. 49 Euro. Zusammenfassend kann ich sagen, dass Bibel für mich ein sehr flexibles, schnelles und zuverlässiges Tool zur Bearbeitung von RAW-Bildern darstellt, welches aber auch erschwinglich ist und sich vor der Konkurrenz von Adobe oder Apple nicht verstecken braucht. Also von meiner Seite ein eindeutiger Tipp zum Ausprobieren, eine Testversion gibt es auf der Bibel-Webseite bibellabs.com.
Tja, danke Alex für den Bericht, Review kann man schon glatt dazu sagen, finde ich klasse. Er hat uns auch nochmal dran erinnert, ob der Bericht denn jetzt doch nochmal gesendet wird, weil Bibel 5 gibt es ja noch nicht.
Richtig.
Also immer noch nicht, sozusagen. Ich bin mal gespannt, wann Bibel 5 tatsächlich rauskommt. Die wollen ja da einige schöne Sachen gemacht haben. Ich habe so ein paar Screencasts gesehen. Das gefällt mir richtig gut, was die da tun. Und ich hoffe wirklich, dass sie das bald und richtig gut und schnell auf die Reihe kriegen, damit das mal ein richtig ernstzunehmender Konkurrent für Lightroom und Aperture wird, weil dann müssen sich Adobe und Apple mal wieder ein bisschen strecken und ein bisschen was Innovatives bringen. Täte denen mal ganz gut. Das soll mal vorangehen.
Ja, ich bekomme auch immer wieder von meinem Release-Helfer auf der Tips from the Toffler Seite von Matt Armstead bekomme ich immer wieder gesagt, ich müsste mir unbedingt mal Bibel etwas gründlicher anschauen. Der arbeitet wohl ausschließlich damit.
Hm. Also ich denke, das ist so quasi der dritte Große im Bunde im Augenblick.
Mhm. So, René fragt, Tag ihr beiden, da ich bald meinen 18. Geburtstag habe und mir überlege, eine DSLR anzuschaffen, wollte ich euch mal bitten, ob ihr recht bald, am besten schon nächste Folge, sagen könntet, welche Kamera ich als Anfänger nehmen soll. Der ist nicht mehr ganz... Doch, der ist recht aktuell, oder?
Naja.
Oder?
Na egal. Relativ aktuell. Also den habe ich jetzt gerade reingenommen. Der ist vom... Was haben wir denn heute?
Das
9. Doch, 8.6. ist das reingekommen. Aktuell. Der ist brandaktuell.
Glück gehabt. Ich weiß so ein paar kleine Eckpunkte. Canon und Nikon sind die großen Hersteller, also gibt es auch die meisten Peripherie. Sony hat in Klammern meistens Fragezeichen einen Bildstabi im Body. Gibt es das auch von anderen? Und Sony hat das alte Minolta-Objektivsystem übernommen, also kann man auch auf die Objektive zurückgreifen. Weiß ich, da mein Bruder eine Sony hat. Panasonic, ja, die gibt es auch. Hasselblatt ist unbezahlbar. Oder gibt es da auch Günstiges? Mir ist klar, dass ich auch von einem Hersteller die verschiedenen Modelle immer unterscheide. Dass sich die Modelle unterscheiden, aber ein paar Besonderheiten von den einzelnen Marken wäre schon sehr interessant zu wissen. Gruß René.
Puh. Das ist ein sehr einfaches und auch ein sehr umfangreiches Thema. Und wenn ich so anfange, dann wisst ihr, dass der Dreiteiler vor der Tür steht. Nein. Nee, was kann man dazu sagen? Also grundsätzlich, die Analyse ist ja mal richtig. Also so die Großen sind eben Canon, Nikon, Sony, Panasonic, ja, Fuji gibt's noch. Ich denke mal, so die richtig großen Player sind Canon und Nikon.
Also die großen Player sind die, die eigentlich in den letzten 30 Jahren auch immer schon die großen Player waren. Also da hat's meines Wissens nicht wirklich viele große, starke Neuzugänge gegeben.
Mhm. Und Sony hat ja nicht nur das Objektivsystem übernommen, sondern Sony hat ja quasi Minolta aufgekauft, wenn man so will. Mhm. Das heißt, das sind eigentlich Minolta-Kameras, die haben da ein bisschen Facelift drumherum gemacht. Gut, inzwischen gibt es neue Geräte, die haben sie auch im eigenen Hause wohl weiterentwickelt. Aber grundsätzlich sind das ja noch die Minoltas und deswegen passen auch die Objektive dran. Und es stimmt, die haben Bildstabilisator im Body.
Das heißt, der Sensor bewegt sich.
Genau, der Sensor wird tatsächlich bewegt, auch gar nicht mal wenig. Das ist ein relativ großer Bewegungsspielraum. Und ja, das ist schön, weil damit hast du natürlich jedes Objektiv, was du draufsetzt, stabilisiert. Der Haken an der Geschichte ist bloß, dass das Sucherbild nicht stabilisiert ist. Das heißt, wenn du durch den Sucher schaust, dann wackelt es trotzdem. Und wenn man jetzt ein sehr starkes Tele hat, kann das eben relativ störend sein, wenn man eben einen vernünftigen Bildausschnitt komponieren möchte oder man möchte den Bereich, wo fokussiert werden soll, festlegen. Und das wird dann so ab 200, 300 Millimeter unter Umständen etwas knifflig, wenn es zittrig ist, wenn es windig ist und so weiter. Also da finde ich persönlich es besser, wenn es stabilisiert ist im Objektiv schon.
Ja, Canon und Nikon, wenn Bild stabilisiert, dann ist das jeweils im Objektiv drin.
Genau.
Ja, was gibt's noch groß zu sagen? Also letztendlich Eckpunkte, es ist schwierig, weil letztendlich machen alle diese Kameras gute Bilder. Das ist immer so, dass die Frage, ja, wo habe ich denn die beste Bildqualität? Also
ist auch erstmal wichtig zu sagen, dass das so ist.
Ja, auf jeden Fall. Und letztendlich die wichtigste Kaufempfehlung, die wir jedem geben können, und ich bin mir sicher, da stimmst du mit mir überein, Boris, ist: geh in den Laden, geh zum großen Saturn Media Markt und Co., wie sie auch heißen, und nimm dir die einfach mal alle in die Hand und spiel mit den Dingern. Und dann wirst du relativ schnell wissen, welche Marke sich für dich am besten anfühlt.
Ja, also das exakt, also da kann ich direkt unterschreiben. Ich sage auch immer, fass das Ding an. Also selbst wenn da kein Akku drin ist oder sowas, vielleicht sollte ein Akku drin sein wegen des Gewichts, aber selbst wenn man es nicht einschalten kann, einfach fühlt es sich für dich okay an. Weil so eine Canon und eine Nikon, die fühlen sich schon komplett anders an. Das ist einfach so. Und die einen mögen das eine lieber, die anderen mögen das andere lieber. Guck einfach nach, ob du die Einstellknöpfe gut erreichst. Also versuch mal herauszufinden, wo du Blende, Belichtungszeit und so etwas veränderst. Erreichst du das gut oder musst du da den Finger zu sehr verbiegen? Das ist schon mal ganz wichtig. Weil wenn du nachher, das ist so, ja, ganz unterschwellig, das passiert so im Unterbewusstsein. Wenn man irgendwie so das Gefühl hat, man muss sich immer verkrampfen, wenn man diese Kamera benutzen will, dann wird man ganz instinktiv weniger fotografieren gehen. Dann wird das Ding irgendwann in der Ecke liegen und ja, man nimmt das dann zu einer größeren Veranstaltung mal mit und ja, man hat es im Urlaub dabei. Aber holt man es dann im Urlaub auch aus dem Rucksack oder aus der Tasche, wenn man irgendwie, wenn es dann doch unangenehm ist? Also, weißt du, man macht dann so eher geplante Fotos, aber so diese spontanen Dinge macht man einfach weniger. Also es muss Spaß machen, das Ding in die Hand zu nehmen. Ganz, ganz wichtig. Und wenn der Akku funktioniert, guck dir halt das Menü an. Verstehst du das? Ja, mach dich vorher mal ein bisschen vertraut mit der Fotografie, mit den Grundlagen, also Belichtungszeit, Blende, ISO-Wert, das sind so mal die drei wichtigen Eckdaten. Wo kannst du die einstellen? Findest du dich damit zurecht? Was kannst du sonst noch machen? Verstehst du das Menü? Erschließt sich dir das? Also spiel da mal irgendwie 10 Minuten, Viertelstunde mit rum. Erschließt sich dir das? Und wenn du das meiste kapierst, dann ist schon mal das Menü was für dich. Also da ist zum Beispiel auch Canon und Nikon haben eine komplett andere Philosophie, was irgendwie diese Menüstrukturen angeht. Und ja, Nikon kann halt mehr, ist dafür aber auch etwas unübersichtlicher. In meinen Augen, andere wiederum sagen, verstehe ich gar nicht, geht doch alles sofort und ich kann mir das sofort auf eine Taste legen, weil ich habe viel mehr Tasten zur Verfügung. Also da muss man immer mal ein bisschen gucken. Tja, und zu Sony kann ich nichts sagen, weil ich habe selbst keine, ich habe auch keine Minolta gehabt, genauso wenig wie Panasonic, Hasselblad sowieso nicht. Probier's aus. Und schau dir vielleicht mal an, so auf dem Markt, was die Objektive kosten. Weil wichtig sind nachher die Objektive. Du entscheidest dich erstmal für ein Body. Da musst du halt entscheiden, willst du einen großen Sensor oder willst du schnelle Bildfolgen oder willst du beides. Das macht sich natürlich irgendwann im Preis bemerkbar. Aber später wird es dann darum gehen, was kaufe ich mir noch für ein Objektiv? Brauche ich mehr Tele? Brauche ich mehr Weitwinkel? Schau dich mal um, welcher Anbieter was hat und zu welchen Preisen. Das ist nämlich durchaus unterschiedlich. Und da muss man halt für sich eine Wahl treffen. Was ist das Beste für einen? Würdest du mit der Hasselblad losgehen?
Nee, wahrscheinlich nicht. Also, die Hasselblad ist, Hasselblad sind gut, sind klasse, die sind nicht umsonst wirklich so im Top-End-Segment angesiedelt, haben klasse Optiken, sind aber natürlich viel größer, weil es Mittelformat-Kameras sind, da musst du viel mehr rumschleppen. Also, das ist immer die Frage, was willst du denn nachher auch wirklich mit dir rumschleppen, ganz klar.
Mhm. Ja, zum Beispiel von Nikon diese D3, die hattest du eine Zeit lang auf dieser Meet the Experts Tour.
Ja, also meine
ich konnte das Ding ja auch mal sehen in die Hand nehmen. Mhm. Für mich ganz persönlich ist das Ding zu groß.
Das dachte ich auch mal. Ich bin aber jetzt mittlerweile, es ist interessant, aber man gewöhnt sich dran. Also mittlerweile bin ich mit den Kameras auch irgendwie ist so mein Gefühl für die Kameras mitgewachsen. Das heißt, die 5D Mark II, die ich jetzt in der Hand habe, die ist ja schon ein ganz schöner Oschi, aber die hätte sich sicher vor 2 Jahren noch wesentlich größer und schwerer angefühlt als jetzt.
Ja gut, das stimmt natürlich. Aber ich habe zum Beispiel auch nicht den Batteriegriff drunter.
Nee, den habe ich auch nicht. Ja.
Weil das wird mir zu groß. Also zum Beispiel diese 1D ist mir wieder zu groß.
Ja, also die Nikon D3 ist schon ein Riesenhammer. Das ist große, schwere Kamera, muss man sagen, klar. Mit der würde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht so oft rumlaufen wie mit der 5D.
Nur nee, gut. Eben, man nimmt sie dann eben nicht mit, das ist das Problem dabei.
Das scheint heute übrigens wirklich die Sendung der Kamerafragen zu sein.
Ja.
Jonathan schreibt uns, der hat uns einen Artikel geschickt zum Thema Dominanz von Nikon. Viel Spaß beim Lesen.
Ja, ich habe nur kurz vorhin ausprobiert, ob der Link noch geht, weil das ist schon etwas älter. Das ist aus dem letzten Jahr, die Mail.
Der tut, das ist englischsprachiges Blog von Duncan Davidson und der lässt sich drüber raus, was denn hier gerade so wie, wem den Rang abläuft.
Ja, genau. Und das hatte ich mir seinerzeit mal durchgelesen, habe mir immer ein paar Notizen gemacht. Also das war so zu dieser Zeit, ja, da kam diese D700 und was ist denn jetzt besser, eine 5D, die ja schon relativ alt ist oder die D700, die dann ja sehr neu war und ja, also was mir so auffällt in Fotoforen und auch so in Diskussionsrunden, wenn man sich mal irgendwo trifft, diese ganzen Diskussionen um rauscht das jetzt noch mehr oder weniger oder sind irgendwie diese Pixelchen auf dem Sensor oder die Linsengruppen davor, sind die irgendwie jetzt speziell so angeordnet, dass auch die Randpixel exakt die gleiche Menge an Licht empfangen wie in der Mitte, um die Vignettierung damit zu verhindern, die auf dem Sensor stattfindet und nicht durch das Objektiv verschuldet ist und hast du nicht gesehen und kannst du nicht. Diese ganzen Diskussionen werden überwiegend von den Leuten fotografiert, die Mauern frontal fotografieren, Zeitungen, Testcharts, vielleicht mal ein Katzenbild oder eben die besoffenen Freunde auf einer Feier. Also Entschuldigung jetzt für das Pauschalurteil. Also diese ganzen Hobbyknipser, sag ich jetzt mal. Teilweise werden sie auch geführt von Leuten, die wirklich richtig geile Fotos machen, wo ich dann in diese Fotoblogs reingucke und sage, Mann, die haben es echt drauf. Die haben dieses fotografische Auge. Die sehen das Foto, bevor sie auslösen. Und die diskutieren dann darüber. Und da frage ich mich also bei der ersten Gruppe, warum diskutieren sie überhaupt? Das ist dann wahrscheinlich nur so, ich kaufe mir halt den BMW oder den Mercedes, weil eben der Nachbar das sehen soll, dass es mir gut geht. Also Statussymbol, okay, stattgegeben. Und die anderen vermutlich einfach nur, weil sie eben das als extremes Hobby ausleben. Also so wie wir uns hier halt irgendwie einmal die Woche zusammensetzen und einen Podcast für euch aufnehmen, ohne dafür direkt Kohle zu kriegen. Das machen wir einfach, weil wir tierischen Spaß daran haben. Und so treffen sich diese Leute in diesen Foren, um eben auch noch dieses kleinste Detail, ja, diesen kleinsten Unterschied zwischen Kameras auszudiskutieren und aus einer Mücke einen Elefanten zu machen.
Das ist aber, das hat ja auch irgendwo seine Berechtigung. Ich meine.
Ja, aber jetzt guck dir den Profi an. Der Profi geht einfach dahin und sagt: Okay, pass auf, ich fliege jetzt irgendwie nach Hast du nicht gesehen und hab da einen Fotojob, dafür brauche ich jetzt 3 Bodies und noch 2 als Reserve. Ich habe folgende Objektive zur Auswahl, also bleibt mir nur den Body vom selben Hersteller zu nehmen und dann gucke ich mal ein bisschen auf den Preis und jetzt nehme ich mir das. Oder ich brauche jetzt hier für einen Job eine Highspeed-Kamera, also muss ich mir jetzt ein neues Gerät kaufen, was jetzt was weiß ich, 30 Frames die Sekunde macht. Oder ich, das ist dann guckt aber nicht, ob da Hasselblatt, Nikon, Canon oder sonst was draufsteht, sondern er guckt einfach, was brauche ich und das kaufe ich.
Ja, okay, jetzt packe ich mal hier den etwas kleineren Profi aus.
Ich hab ja, du bist ja nur ein Hobby-Profi.
Ja, das sagst du so. Ich verdiene da schon auch ein Stück von meinem Geld
mit. Ja, aber du hast ja dein Hobby zum Beruf gemacht.
Das ist richtig. Ich mache natürlich das, was ich liebe, was ich gern tue. Nee, also ich denke, ich gebe dir da recht. Der Profi sieht das anders, ganz klar. Für mich ist die Kamera ein Werkzeug und das muss funktionieren und ich muss mit dem Ding klarkommen und es muss das tun, was ich von ihm will. Und dann denke ich aber als Profi einfach auch wesentlich langfristiger. Das heißt, wenn jetzt eine neue Kamera rauskommt und die ist plötzlich in diesem einen Parameter 3% besser als das Vorgängermodell und das ist hier ein, was weiß ich, ein 0,25% besser als die Konkurrenz und so, dann ist mir das komplett egal, weil die Konkurrenzsituation wird schon dafür sorgen, dass der Hersteller von Kamera B wieder aufholt und also wenn ich heute Kamera A und Kamera B sage, dann meine ich Nikon und Canon oder Canon und Nikon, wie rum auch immer, ist mir egal. Und je nach Anforderung brauche ich eben dann entsprechende Hardware. Das stimmt schon. Jetzt habe ich natürlich meine 5D Mark II, das ist meine Hauptkamera, die tut und ist gut und die macht das, was ich von ihr brauche. Und als Backup habe ich jetzt halt meine alte 5D. Aber sollte ich jetzt einen Job haben, bei dem ich genau weiß, da muss mehr ran, na dann muss ich mir entsprechend auch Hardware zulegen, das ist klar. Das ist bloß natürlich nicht, also mal eben 5 Bodies kaufen ist...
Ja natürlich, das ist übertrieben ausgedrückt. Aber stell dir vor, du hast jetzt deine Kamera, also jetzt hast du ja eine 5D Mark II, die macht wie viele Bilder? 5 Bilder die Sekunde oder sowas in dieser Größenordnung.
Nicht mal ganz, aber das ist nicht auch, mal das, ganz. Auch das ist für meinen Stil so unwichtig, dass ich das nicht mehr weiß.
Jetzt stell dir vor, eben, du weißt es nicht, weil du brauchst es einfach nicht. So, und jetzt stell dir vor, du kriegst jetzt einen Job, wo du das definitiv brauchst, weil du jetzt tatsächlich irgendein, weiß ich nicht, ein Leichtathletik-Sportwettkampf oder was festhalten sollst. Mhm. Und du willst genau diese Aufnahme, wo der am Reck in der Luft steht, eben nicht verpassen. Was? Also willst du ganz viele Bilder die Sekunde machen.
Weißt du, was ich da mache?
Was tust du dann?
Dann miete ich mir eine 1DS Mark III und gut ist.
Siehste.
Und die habe ich dann am Wochenende oder auch eine Woche. Und da zahle ich dann auch ein paar hundert für das Mieten und
aber kriegst du auch Geld für den Job.
Und da kriege ich also, dann ein Ergebnis raus und da kriege ich
dann Geld guckst für du den nicht, Job. Aber ja. Du gehst halt nicht vor ins Internet und suchst erstmal 2 Tage, nehme ich jetzt die 1D oder leihe ich mir doch lieber irgendwie von Nikon eine D700 oder weil die dann vielleicht doch ein bisschen besser, feiner auflöst an der Stelle.
Trotzdem finde ich, also die Diskussion, ich find's schon auch okay, wenn Leute sich dann in Foren bis um das letzte Viertelpixelchen noch Gedanken machen, wenn das deren Welt ist und wenn ihnen das Spaß macht, dann ist okay. Was ich nicht okay finde, ist, wenn die Leute sich dann anmaßen, über Fotos zu urteilen und über Kreativität zu urteilen, die das vielleicht gar nicht selber drauf haben, sondern die sie eben nur von der Technik kommen. Also ich denke, bei der Fotografie musst du immer an beide Seiten denken, an die Technik, aber hauptsächlich doch ans Auge und an die Kreativität. Mhm. Und das ist eine schöne Überleitung.
Das ist eine schöne Überleitung.
Zu Monis Motivklingel. Also ganz kurz vorausschickend.
Warte.
Willst du einen Jingle bauen?
Moment.
Hast du eine Klingel da?
Zu Monis Motiv.
Hört man's? Das ist doch keine Klingel. Also,
es ist ein Glöckchen, aber naja, gut.
Ich muss kurz den Namen erklären und wo es herkommt, wobei sie es dann, glaube ich, auch noch mal ein Stück weit selber tut. Moni, meine bessere Hälfte, also das ist jetzt ihre Familienproduktion sozusagen. die Motivklingel, das ist so ein Ausdruck, den kenne ich auch noch von früher, wo die Leute dann, wenn sie mal schon von Technik reden, dann so spaßeshalber sagen, ja, und die neue so und so, die hat auch eine Motivklingel eingebaut. Das heißt, wenn man eine gute Komposition vorm Such hat, macht die Bing. Das ist die Motivklingel. Die ist natürlich nur, das wäre natürlich schön, wenn man das hätte. Gibt's aber leider nicht. So, jetzt bin
das
ich.
Das haben die Hersteller in der Schublade, die geben das so nicht raus.
Wahrscheinlich. Jetzt habe ich, ich bin natürlich mit Moni ständig am Diskutieren über Fotografie, über Kreativität, über diese Themen. Und wir haben es ja schon jetzt wir hatten ja mal so Kreativthemen hier in Happy Shooting, aber die sind nicht mehr wirklich so regelmäßig, unsere kreativen Ecken. Und wir haben dazu auch schon immer wieder mal so ein bisschen Feedback bekommen. Und irgendwann sagt dann Moni, ich mache jetzt selber einen Podcast. Also wir haben jetzt böse Konkurrenz.
Ergänzung.
Nee, natürlich eben nicht, sondern
Mitbewerb.
Sondern ich find das völlig hammergut.
Marktbegleiter.
Diese Aktion, oh, schöne Worte hast du da. Und jetzt dürft ihr euch mal die nächsten 8 Minuten zurücklehnen und euch einfach mal ein bisschen auf die kreative Seite einschwingen lassen. Ich denke, da kommt heute ein richtig guter Tipp. Gleich so als Auftakt die erste Monis Motivklingel.
Da bin ich mal gespannt. Ich kenne es ja auch noch nicht.
Ja, spiel mal ab.
Ich fahre mal das MP3 ab.
Ja, guten Morgen zusammen. Ich bin die Moni. Es ist Freitag, inzwischen schon fast 8:30, also ich müsste eigentlich gleich mal losdüsen Richtung Arbeit. Das heißt, eigentlich müsste ich da schon sein. Aber ich habe mir vorgenommen, noch eine Sache zu erledigen, die ich schon seit Monaten so ein bisschen vor mir herschiebe. Ich versuche mal sowas wie einen Podcast. Das heißt, das hier ist die erste Folge eines weiteren Fotopodcasts. Eines Fotopodcasts, der sich weniger mit Technik auseinandersetzen soll. Also nicht, da geht's nicht um Kameras und nicht um Objektive, sondern ich möchte eigentlich mal ein bisschen über das reden, was man in der ganzen Gadget-Landschaft normalerweise nicht mitgeliefert kriegt, nämlich den kreativen Aspekt, um den man sich selbst so ein bisschen kümmern muss. Und ja, ich kann natürlich auch nicht jetzt jedem den Tipp geben, aber ich wollte mal so ein bisschen einfach von dem erzählen, was mir dazu mal so durch den Kopf geht oder was mich damit so quält und umtreibt. Ich habe noch nicht so richtig eine Ahnung, wie oft ich das machen werde. Einmal die Woche, alle 2 Wochen, einmal im Monat. Ich weiß auch noch nicht, ob ich immer nur 5 Minuten oder irgendwann mal eine halbe Stunde erzählen werde. Ganz sicher werde ich nicht versuchen, Happy Shooting Konkurrenz zu machen. Eine Stunde lang mit mir selbst reden, das ist dann selbst mir ein bisschen viel. Der Name für diesen Podcast, den gibt es auch schon. Der ist auf irgendeinem Winterspaziergang mal ausgetüftelt worden. Und zwar, weil es eben um das geht, was nicht mitgeliefert wird, ist das jetzt hier Monis Motivklingel. Weil, also die Motivklingel ist eben, wie gesagt, die fehlt bisher noch. Die hat sich irgendwie noch so keiner richtig ins Portfolio geschrieben. Ja, Thema für heute, für den ersten Teil, eigentlich das, was der Texter oder der Schreiber normalerweise so schön Schreibblockade nennt, also kreatives Brett vom Kopf, Muse auf Urlaub. Das kann dann beim Fotografieren ja auch passieren. Meistens dann, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es meistens dann so, wenn ich wochenlang keine Zeit zum Fotografieren gehabt habe, mich auch darüber super angenervt habe. Und dann kommt das Wochenende, das Wetter ist geil und ich will rausgehen und ja, irgendwie will es nicht. Dann macht man meistens 1, 2 Fotos oder noch schlimmer, man trägt die Kamera mit sich rum, holt sie aber nicht aus der Tasche, weil einem einfach nichts einfällt. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich aus dem Loch wieder raus? Andere, wenn man dann mal so im Internet guckt, dann sieht man meistens so die typischen Tipps. Die sind auch eigentlich alle ziemlich gut, die funktionieren auch. Zum Beispiel Nimm dir mal einen Tag nur eine Brennweite mit, also beschränk dich in der Brennweite und guck mal, was du damit machen kannst, wenn du wirklich stundenlang nur mit dem Weitwinkel oder stundenlang nur mit dem Standardobjektiv fotografierst. Hat den Vorteil, Beschränkung, sag ich mal, kann halt unglaublich beflügeln, und im zweiten lernt man einfach noch seine Brennweite kennen. Die zweite Geschichte, gern zitiert und viel belächelt, schließ dich ins Klo ein und mach 100 verschiedene Fotos. Das kann je nach Klo ein echt harter Nachmittag werden, funktioniert aber auch. Also da fangen die Leute plötzlich an und machen Fotos aus der Kloschüssel raus oder aus dem Badezimmerschrank und entdecken Seiten, sag ich mal, an ihrem Klo, die sie vorher nicht kannten. Kann auch ganz spannend sein und kann halt auch zu sehr, sehr obskuren Ergebnissen führen. Was ich noch gefunden habe im Internet und was ich eigentlich ganz schön fand, ist mir aufgefallen beim Durchscrollen durch Flickr. Eine Methode, die sich ganz stark orientiert an den alten Meistern, also an den Herrschaften, die noch so richtige Schinken angefertigt haben, Rubens, Rembrandt, wie sie alle heißen, die haben ja während ihrer Ausbildung vor allem mit einem angefangen, nämlich andere Bilder zu kopieren. Und die haben diese Bilder kopiert, bis ihnen das Kopieren und der Maler, den sie da kopiert haben, buchstäblich zu den Ohren rauskam. Aber die haben natürlich dabei eine Menge gelernt, also Lichtführung, Pinselstriche, einfach so auch ein bisschen technischen Kram. Und was kann man beim Fotografieren eigentlich auch ganz gut tun? Also ich habe es selber schon mal ausprobiert und es hat mir ziemlich einen Spaß gemacht. Man greift sich einfach mal einen Fotografen raus, also zum Beispiel aus einer Fotozeitschrift, die man irgendwo liegen hat, oder man googelt mal im Internet, was es so gibt an zeitgenössischen Fotografen, und sucht sich mal einen raus, vielleicht auch gerade einen, den man noch bisher nicht so gut kannte. Also jetzt nicht irgendwie einen Ansel Adams, den man auch schon, wo man auch schon genau weiß, der Himmel muss schwarz sein und alles muss schön durchgezeichnet sein und so, sondern irgendwas, worüber man fällt, was einen so ein bisschen anspricht vom Stil her und was man vielleicht vorher noch nicht kannte. Und dann versucht man an dem Wochenende kackdreist mal ein Bild zu machen, was so aussieht, als hätte dieser Fotograf es geschossen. Also was sich in so ein Portfolio von 15 Bildern von ihm so einordnen würde, dass es nicht auffällt. Da, um das hinzukriegen, muss man sich den halt auch ein bisschen genauer angucken, schaut sich mal an, was man für Motive hat er normalerweise und wie ist die Farbigkeit von den Bildern und macht er vielleicht alles nur in Pastell oder alles nur in Schwarz-Weiß und sind die Bilder minimalistisch oder sind die überladen, und sich andere Sachen anzugucken, finde ich also prinzipiell eh immer sehr schön. Ich finde manchmal, an manchen Tagen lernt man mehr daraus, sich die Bilder anderer anzugucken, als sich seine eigenen anzugucken. Und jetzt mal so ganz bewusst eben nicht das zu tun, was man immer tut, also so seinen Stil zu pflegen und sich so die üblichen Schüsse abzupflücken, die man sonst so macht, sondern mal ganz bewusst versuchen, in eine andere Haut zu schlüpfen. Das kann eigentlich ganz spannend sein. Und was am Ende dabei rauskommt, ist, man hat sich irgendwie tatsächlich so ein bisschen die kreative Toolbox erweitert. Man hat vielleicht mal eine Bildbearbeitungsmethode ausprobiert, um die Farbigkeit hinzukriegen, die man normalerweise so nicht macht. Also man geht mit den Bildern halt mal nicht nach seinem Schema um, sondern versucht, den Stil eines anderen zu treffen. Also man lernt was über Bildbearbeitung. Man guckt ein bisschen anders auf die Motive, weil man sie vielleicht mal komplett anders gesetzt hat, als man es selber tun würde. Und die Ergebnisse, die dabei rauskommen, find ich für mich so irgendwie ganz spannend. Also ich habe das schon mal tatsächlich versucht, ein Bild zu schießen, ganz neu, was halt irgendwie so aussieht, als wäre es von einem anderen Fotografen. Ich habe auch schon persönlich versucht, meine Bildbearbeitungsmethode, also eine Post-Processing-Methode auszuprobieren und auf zwei meiner Bilder zu legen, dass es halt so ähnlich aussieht wie eine Fotostrecke, die ich in einem Fotomagazin gesehen habe. Und es ist eine ziemliche Tüftelei, bis man das da hat, aber man fällt halt einfach über, man hat ziemlich viele Aha-Momente, weil man über ziemlich viele Dinge fällt, die man normalerweise so vielleicht nicht gesehen hätte. Das wäre jetzt mal so mein Tipp für heute. Damit das Ganze vielleicht ein bisschen einfacher wird, werde ich in die Shownotes auf meinem Blog mal so ein paar Fotografen, also Internetseiten von Fotografen verlinken, mal so ein bisschen quer durch die Bank von allem etwas. Da könnt ihr drauf gucken, aber ich meine letztlich, vielleicht habt ihr auch genau wie ich einen Stapel neben dem Sofa mit Fotozeitschriften, da ist bestimmt auch genug drin, womit man das ausprobieren kann. Ja, ich danke mal fürs Zuhören, wünsche viel Spaß beim Ausprobieren und ich hoffe, wir hören uns ja vielleicht in einer Woche wieder mit einem Thema. Ich würde mich freuen, wenn ich Mails dazu bekomme, Input bekomme, Feedback, wie auch immer. Als Domain für das Ganze habe ich mir monismotivklingel.de reservieren lassen und alle Mails mit Feedback, wie auch immer geartet, dürfen an info@monismotivklingel.de geschickt werden. Dieser Podcast wird möglicherweise anfänglich Huckepack genommen von einem anderen und je nachdem, wie sich das entwickelt, wird das dann langfristig im eigenen Feed landen. Ich bedanke mich ganz schön und wünsche euch viel Spaß beim Fotografieren und ja, bis die Tage.
Tja, andere Fotografen kopieren. Ich finde das schon klasse. Also sich das, ja, das kreative Werkzeug wetzen an den Bildern anderer Fotografen. Das finde ich wichtig, dass man das auch mal tut, dass man auch mal versucht, die Bilder nachzubilden und nachzufotografieren, die andere schon gemacht haben. Einfach den Stil zu kopieren, um dran zu lernen, um dran vorwärts zu kommen. Mhm. Ja, Monis Motivklingel. Also, wie gesagt, drüber bei monismotivklingel.de gibt es die nochmal separat als Folgen zum Hören. Wir werden jetzt aber auf jeden Fall die nächsten paar Happy Shooting Folgen hier noch Kreativtipps von Moni reinnehmen. Einfach um dem Projekt A mal so ein bisschen auf die Beine zu helfen und B, hey, das ist klasse Content. Ich finde das gut für Happy Shooting. Lasst uns doch mal wissen, ob es euch auch gefällt. info@happyshooting.de. Und ja, jetzt wieder zurück zur Technik.
An die Adresse info@happyshooting.de könnt ihr auch gerne einen kleinen Monis Motivklingel-Jingle
senden. Genau, also Moni hat noch keinen Jingle dafür. Das ist momentan, es ist nicht leicht, sich dafür wirklich einen guten Jingle auszudenken. Also.
Ja, wir sind mal gespannt. Wir haben übrigens hier über Twitter auch ein paar Fragen reingekriegt. Da sagt zum Beispiel der O-Tom-O.
Der O-Tom-O hat ungefähr 300 Fragen gepostet, in der Hoffnung, besser, schneller reinzukommen.
Ja, der hat mich schon die letzten Monate mal übertrieben gesagt, immer wieder gefragt, wann nehmt ihr denn auf? Ich will unbedingt eine Frage stellen.
Jetzt O-Tom, hat er 12 Fragen gestellt.
Gleich als erstes kommen wir doch mal hier rein. Wie fotografiert man in einer Kirche Menschen? Ich hatte ein 16 bis 85 mm, Blende 3,5 bis 5,6, also nicht so lichtstark, mit Bildstabilisator. Stabi an, ISO bis 3200, nichts ging. Tja, was kann man da machen? 50 mm 1,8 nehmen und was mache ich dann mit der geringen Schärfentiefe? Jetzt wäre natürlich gut zu wissen, was denn nicht ging.
Ja.
Also grundsätzlich ist natürlich so, wenn es dunkel ist, dann hast du nur zwei Möglichkeiten. Entweder Blende ganz weit auf, also reichlich Lichtstärke, also Blende 1,8 zum Beispiel, oder du musst dein Licht mitbringen. Also sprich, du hast einen Scheinwerfer oder ein Blitzlicht dabei.
Also ich glaube, ich weiß, was da nicht ging. Das Problem ist, ein Objektiv, was als Maximalblende, ja, bei 85 mm, ich denke, wenn er Menschen fotografiert, dann ist er auch nicht unbedingt nah dran. Das heißt, er wird eher im Telebereich fotografieren. Dann haben wir eine Blende von 5,6 im Telebereich. Da hat die Kamera einfach nicht mehr viel Licht, um zu fokussieren. Und wenn sie nicht fokussiert, dann wird sie standardmäßig auch nicht auslösen. Und schon sitzt du in der Patsche. Und da kannst du die ISO noch so hoch karren, das wird nicht wirklich viel bringen an der Stelle. Also
beim Fokussieren hilft dir ja jetzt der ISO-Wert nicht.
Nicht wirklich. Also du musst an der Stelle einfach mit einem lichtstärkeren Objektiv arbeiten. Dann hast du bessere Chancen, dass die Kamera sauber fokussiert und sauber scharf stellt.
Genau. Allerdings, wenn du natürlich jetzt zum Beispiel bei Blende 1,8 fotografierst, dann, korrekt, hast du eine sehr geringe Schärfentiefe. Das ist eben so. Und was machst du damit? Kreativ einsetzen. Mhm. Das heißt, da musst du dann wirklich mal gucken, dass du Porträts so angehst, dass du aus einer Sitzreihe einzelne Personen rausholst, dass du eben aufpasst, wenn du Gruppenfotos machst, dass sie möglichst wirklich auf einer Ebene stehen. Und das kann man nur ausprobieren. Also ich kann jetzt keine Pauschalantwort geben, weil wieder von Kirche zu Kirche ist das unterschiedlich. Ich weiß jetzt nicht, wie groß das da ist, wie weit die Leute weg sind. Vielleicht brauchst du eher einen 85 mm 1,8, das ich liebe. ich finde das richtig klasse, das geht richtig gut. Ansonsten ist es auch so, dass dir so ein 1,8er durchaus beim Fokussieren schon hilft. Also das, was Chris gerade sagte, wenn also das Scharfstellen ein Problem war, dann hilft dir das, auch wenn du das Bild hinterher abgeblendet machst. Also wenn du sagst, okay, Blende 2.8 oder sowas, das reicht mir im Grunde genommen, dann kannst du trotzdem besser scharf stellen, als wenn du eben jetzt eine Offenblende von 5.6 hättest.
Dann finde ich es klasse, dass auf Twitter dann gleich noch die Fragen sich gegenseitig beantwortet werden. Moondragon85 schreibt dann nämlich gleich zurück, dass er die 1.8er Blende auch kreativ nutzen kann. Außerdem nimmt die Schärfentiefe mit zunehmender Entfernung auch wieder zu. Also da hat er recht. Die ist
nämlich
abhängig von der Distanz zum Subjekt. Das heißt, je weiter du weg bist, desto mehr Schärfentiefe hast du auch wieder. Wenn du also nicht ganz so nah rangehst, dann hast du schon einen Bereich, in dem du arbeiten kannst. Schärfentiefe übrigens nochmal dofmaster.com. Dort gibt es den DOF-Calc, den Depth of Field Calculator. Das ist ein kleiner Rechner, der ist online per JavaScript und da kann man eingeben, wie weit ist man weg, wie groß ist die Blende, welche Brennweite benutze ich, und der sagt einem dann, welche Schärfentiefe man hat. Da kann man sich also auch im Vorfeld schon mal ein bisschen ausrechnen, damit man mal eine Idee bekommt, wo denn so die schärfentiefe Bereiche liegen werden.
So, und dann fragt er noch zum Thema Lightroom. Wir hatten es ja vorhin auch schon mal ganz kurz.
Das ist aber auch wieder eine mehrteilige Frage.
Ja, also OTOM O Twitter funktioniert eigentlich so, dass man 140 Zeichen zur Verfügung hat, abzüglich des HS-Fragetags.
Aha, und da sollte die Frage reinpassen.
Richtig, aber wir sind ja heute mal gar nicht so. Aber es ist jetzt wirklich mal eine Ausnahme. Also, beim Import sehen die RAWs prima aus, dann springen sie um. Auch nach Auswahl des Kameraprofils bekommen sie die Farbe nicht wieder. Hab den Eindruck, die JPEGs aus der Cam sahen auch anders aus. Ja, das ist so, weil wenn du RAW fotografierst, dann hast du ja im Grunde genommen gar kein Foto gemacht, sondern nur Daten gespeichert. Die müssen interpretiert werden. Das tut die Kamera auch, denn sonst könntest du dir auf dem Display nichts anzeigen. Und das tut sie mit den JPEG-Einstellungen. Das heißt, da wird irgendeine Standardeinstellung, die du da eben drin hast, irgendwas hast du da ja eingestellt, dahergenommen, um so ein Vorschaubildchen zu erzeugen, um dir das eben anzuzeigen. Das ist ein JPEG, was du da siehst. Dieses JPEG ist in der Regel in das RAW eingebettet, irgendwo ganz am Anfang in der Datei. Wenn du jetzt importierst die RAWs nach Lightroom, dann zeigt dir Lightroom, damit es sofort etwas anzeigen kann, dieses kleine Vorschaubildchen an. Und dann irgendwann, wenn es Zeit dazu hat, das läuft ja im Hintergrund ab, dann interpretiert es diese RAW-Daten selbst mit den Einstellungen aus Lightroom. Und dann schaltet das um, dann sieht es anders aus. Und wie gut jetzt diese Kameraprofile an die Einstellungen an dem JPEG drankommen, das hängt nun wieder davon ab, wer diese Profile da gemacht hat. Also meine Erfahrung ist auch, dass bei der Canon 5D die JPEGs anders aussehen. Egal, welches Setting ich an der 5D habe, wenn ich es in Lightroom entsprechend versuche nachzubauen, das sieht anders aus als das JPEG. Also ich kriege das nicht exakt hin. Aber da würde ich sagen, such mal nach Lightroom in der HSDB oder auf happyshooting.de im Suchendialog. Da hat der Chris mal ausführlich was dazu erzählt, wie er das Ganze löst. Einfach mal nachhören. Das hatten wir häufiger, das Thema.
Ja, wenn du des Englischen einigermaßen mächtig bist, wir linken in den Shownotes auch noch zu einem Lightroom-Tipp, den ich bei mir auf Tips from the Top Floor ins Blog geschrieben habe, genau zu dem Thema Profile, wie man sie einsetzt und ja, wie zuverlässig und gut sie doch sind. Das
genau.
Steht dann alles in den Shownotes.
Ich benutze sie kaum.
Ich benutze sie immer.
Ja, ich benutze sie nicht, um das JPEG auf dem Kameramonitor nachzubilden.
Nee, das nicht.
Sondern ich gehe quasi durch und benutze sie, um einen guten Ausgangswert für meine Bearbeitung zu finden.
Mhm. Und die Profile, also ich benutze sie unter anderem deshalb, weil ich habe es ganz einfach automatisiert. Wenn ich weiß, das Ding kommt von der Kamera rein, dann nehme ich mein Kamerastandardprofil. Und damit habe ich zumindest schon mal einen guten Schritt nach vorne getan, was Hauttöne angeht und solche Geschichten. Da sind die nämlich ganz gut. Da sind die besser als der Default von Lightroom normalerweise. Aber liest da mal
diesen Blog-Eintrag durch. Dann gehen wir mal zum Sensor-GAU über.
Aua.
Der Julian hat nämlich geschrieben, das lese ich jetzt mal vor, weil da kannst du besser was dazu sagen. Hallo Boris, hallo Chris. Auf Empfehlung von Happy Shooting habe ich mir eine Portion Sensorfilm gekauft. Die erste Reinigung lief ganz gut. Bei der zweiten Reinigung habe ich dann aber Mist gebaut. Man soll das Gel nicht zu nahe an die Ränder des Sensors schmieren, damit keine Bauteile verklebt werden. genau dies habe ich ignoriert und den Film ohne einen Rand zu lassen aufgetragen. Dummerweise gelangte etwas von dem Gel in die Schiene, in welcher der Verschlussvorhang läuft. Die Schiene war blockiert. Error. Und das war's dann wohl fürs Erste. Die Kamera musste zum Service. Die Reparatur, in Klammern, neue Shutter-Unit für die Nikon D70S, kostet 254 Euro. Das Modell, also die Kamera selbst, gibt's gebraucht bei eBay für ca. 200 Euro. Also eigentlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Da ich das Kleingeld für die D300 aber momentan nicht zur Verfügung hatte und mir der Kauf einer gebrauchten D70S zu heikel war, habe ich in den sauren Apfel gebissen und die Reparatur bezahlt. Dies soll eine Mahnung an alle Hörer sein, welche die Reinigung auf eigene Faust durchführen möchten. Es gibt ja auch noch Alternativen der Sensorreinigung. In Klammern, Auspusten hilft auch schon oft ganz gut. Sensorswaps, Servicewerkstatt, neue Kamera kaufen. Ja, beste Grüße, der Julian.
Ja, und wenn der Aschenbecher voll ist, kauft man sich ein neues Auto, genau.
Lass uns das mal kurz der Reihe nach aufarbeiten. Also erstens, Empfehlung von Happy Shooting. Ich hatte ihm schon geantwortet, wenn überhaupt, ist es nur eine 50% Empfehlung, denn ich bin ja der Schisser vor dem Herren vor diesem Zeug. Also ich habe immer gesagt, ich mache das nicht. Und ich empfehle es schon gar nicht irgendeinem Einsteiger. Also bei Julian weiß ich nun, der ist kein Einsteiger. Aber jemand, der noch nie so seinen Sensor auf, sag ich jetzt mal, herkömmliche Weise gereinigt hat. Jemand, der noch nie irgendetwas in das Herz der Kamera gesteckt, gestochen, was auch immer getan hat. Dem würde ich jetzt nicht empfehlen, mit einem Pinsel irgendein Gel auf den Sensor zu patscheln. Also die Empfehlung kommt ja eher von Chris, weil du hast ganz gute Erfahrungen damit, ne?
Ich habe mit Sensorfilm gute Erfahrungen, habe aber auch immer dazu gesagt, das ist nichts für den, der da, naja, nicht wirklich sich traut, auch mal wirklich so ein klebstoffartiges Zeug auf seinen Sensor zu schmieren. Das übt man. Und zwar
das ist vorher, so ein bisschen, als ob du flotte Bienen nimmst und reinkippst. Ne?
So ähnlich, ja. Also das übt man vorher mal auf einem Filter. Das wird auch höchst wichtig empfohlen auf der Sensorfilm-Website. Und da gibt's auch eine FAQ, wo ein bisschen was drüber drin steht. Und ja, ich sag mal, einfach nur loslegen, ohne sich das alles anzugucken. Ich weiß nicht, Julian, wie du es gemacht hast, aber
ja, da es erst beim zweiten Mal passiert ist, nehme ich mal an, so beim ersten Mal höchst vorsichtig, akkurat. Ja. Beim zweiten Mal, ach ja, lief ja ganz gut, machen wir mal großzügig.
Also ich
wahrscheinlich nachlässig dann, oder?
Ich habe meinen Sensor und auch Sensoren von anderen Leuten und anderen Kameras mit Sicherheit schon 10, 15 Mal damit Sensoren gereinigt und war natürlich immer entsprechend vorsichtig, dass das nicht irgendwie am Sensor vorbei in die Mechanik reinläuft. Und das ging eigentlich auch immer. Man muss die Kamera dann extrem waagerecht legen auf den Rücken. Das heißt, man muss sie zur Not noch ein bisschen mit was unterlegen, damit sie...
Kannst du ein Beanbag nehmen.
Irgendwas, damit sie halt waagerecht liegt. Das zeigt er übrigens auch auf der Website in einem Film. Da ist so ein kleines Video drauf, wo das erklärt wird unter Anwendung. Gibt es so ein YouTube-Video. Und dann die Frage, als dir das passiert ist, hast du da mal den Rainer Höhnle, der das Ganze herstellt, hast du den mal persönlich angehauen? Hast du dem mal eine Mail geschickt und gefragt, was du tun kannst? Weil der hat auch den Zugang zu Reinräumen und solchen Geschichten. Das heißt, der hätte unter Umständen das auch mal richtig zerlegen und aufmachen können. Also da hätte ich im Zweifelsfall einfach mal eine E-Mail hingeschrieben oder sogar angerufen. Der hat sogar seine Telefonnummer auf der Website.
Das ist sowieso ein guter Tipp. Also wenn ihr irgendwas macht oder ihr habt irgendein Problem mit der Kamera, jetzt gerade mit diesem Sensorfilmzeug, fragt den ruhig mal. Der ist auch im dforum.net, ist der aktiv. Und da hat er schon so den ein oder anderen ganz guten Tipp gegeben oder Einblick in diese Geschichten, weil der kann solche Kameras zerlegen und auch wieder zusammenbauen. Der kennt sich damit aus. Und der kommt unter Umständen dann auch mal an das ein oder andere Ersatzteil ran und hat dann einen ganz guten Preis eben für die Reparatur. Also ich weiß nicht, ob das jetzt deutlich günstiger geworden wäre in diesem Fall. Ich weiß nicht, welche Teile da betroffen sind. Aber Fragen kostet erstmal nichts.
Mhm. Weil zumindest kann der wahrscheinlich eher da was reparieren, die Firma Nikon, beziehungsweise deren Service, der wird halt, die werden sagen, kaputt, austauschen und werden halt die komplette... Genau.
ist Honig drin.
Verschlusseinheit ändern. Übrigens habe ich auch andere Sensorreinigungsmethoden ausprobiert, nämlich die Sensor Swabs, und da gibt es noch so ein klebartiges Gummiteil, mit dem man das Zeug wegstempeln kann. Also du gehst da mit so einem klebrigen Schaumstoffteil auf den Sensor und dann bleibt anscheinend der Staub dran hängen. Alle diese Sensorreinigungsmethoden haben ihre Vor- und Nachteile und sind auch nicht immer unbedingt ganz ungefährlich. Zum Beispiel so Sensor-Swaps, die können durchaus, also das sind die, wo man quasi mit so einem Tuch und so einem kleinen Spachtel und einer Reinigungsflüssigkeit einmal quer über den Sensor zieht. Wenn man die unsachgemäß einsetzt, dann kann man sich auch durchaus mal den kompletten Sensor verkratzen, beziehungsweise das Schutzglas.
Das Glas, was davor ist, genau.
Und das ist dann auch keine billige Reparatur. Also ich sag mal, selber Sensor reinigen wird immer weniger notwendig, weil die Kameras mittlerweile selbst reinigen. Die D70 tut es, glaube ich, nicht. Und für die Kameras, wo man es wirklich noch öfter tun muss, öfter, ein, zwei Mal im Jahr vielleicht in der Regel, wer da wirklich sich nicht ganz wohl mitfühlt, das selber zu tun, der soll es halt zum Kamerahändler bringen oder einschicken.
Und zum Thema Auspusten möchte ich nochmal dringend davon abraten, mit dem Mund dort hinein zu pusten.
Ja.
Glaubt's mir, ich hab's alles schon hinter mir. Ich hatte ja mal, die ganz alten Shows, irgendwo habe ich da mal meine Horror-Story erzählt.
Aber Boris, man pustet und nicht, okay.
Ja, wir sehen uns ja bald wieder. Also wenn auspusten, dann bitte mit so einem Blasebalg, so einem Rocket Blower oder wie sie alle heißen. Ja.
Selbst Pressluft aus der Dose
kann
gefährlich sein, weil da nämlich dann das Triebmittel drin ist, was dann mit auf den Sensor geblasen wird. Und
da hast du schöne Sprenkel dann drauf.
Na gut.
Ja.
Also Sensorreinigung, nicht unbedingt so einfach wie mal eben mit dem Lappen rauswischen. Das ist es nicht, nee.
So, dann kommen wir noch zu ein paar Fragen. Zum Beispiel vom Richie, der hat uns gemailt. Wie heißt denn der Intervallometer, den wir benutzen? Er schreibt hier, hallo ihr beiden Podcaster meiner Wahl. Erfolgreich das Problem der Anrede gelöst. Ich höre euch seit März diesen Jahres, also diesen Jahres? Letzten Jahres, also seit März letzten Jahres. Habe auch alle Folgen schon durch, was natürlich gerade dann blöde ist, wenn ihr mal eine Woche nicht zum Podcasten kommt. Dadurch bin ich aber auch auf einige andere sehr gute Podcasts gestoßen. Und so weiter und so fort. Aber der Hintergrund, warum ich euch schreibe, ist der folgende. Chris erzählt in der Folge 12 zum Thema Gewitterfotografieren von seinem Intervallometer. Habe ich auch. Sicher, dass das Chris erzählt hat? Na, wir werden mal. Hört mal nach in Folge 12. Leider sagt er nicht, wie genau dieser heißt, also der Intervallometer. Als ich mir jetzt einen Fernauslöser kaufen wollte, fiel mir ein, dass ihr mal über sowas geredet habt. Tja. Allerdings wüsste ich gern, ob das Teil noch kabellos ist. Wie genau der Intervallometer heißt, war, glaube ich, von Canon. Bleibt noch zu sagen, dass ich euren Podcast echt gerne höre. Gerade die langen Folgen verbreiten mir auf der Arbeit, vertreiben wahrscheinlich meint er mir auf der Arbeit die Langeweile.
Nein, wir
verbreiten mir auf der Arbeit.
Verbreiten Langeweile, das schreibt er hier. Wir verbreiten Langeweile mit unseren langen Folgen.
Aber wir sollen weiter so machen. Also, vielen Dank und lieben Gruß, der Richie.
Ja, hallo, der Richie. Also, der Intervallometer, den ich benutze, der ist das Originalteil von Canon. Der heißt TC-80N3 und hat damals, glaube ich, deutlich über 100 Euro gekostet. Ich glaube, 110 oder 120 Euro. Es gibt aber einen Nachbau.
Meiner hat irgendwie, weiß ich nicht, 30 Euro oder drunter gekostet. Ist von Aputure, also APUTURE, irgend so ein China irgendwas, und nennt sich einfach Remote Cord Timer. Sieht fast so aus wie das Original, naja, fast ist übertrieben. Es sieht so ähnlich aus wie das von Canon, funktioniert genau wie das von Canon, und das habe ich mir über Gadget Infinity seinerzeit geholt. Und es könnte auch sein, dass ihr bei Enjoy Your Camera so ein Ding auch findet. Ist vielleicht dann etwas günstiger mit der Bestellung.
Und bevor ihr den TC-80N3 für eure Canon bestellt, falls ihr doch das Original wollt, schaut bitte nach, dass der auch wirklich an eure Kamera passt, weil die nämlich nicht alle den identischen Anschluss haben.
Es gibt nämlich bei Canon diese kleinen Kameras, also dreistellig, die haben eine Klinke und die große zumindest, ich glaube, das ist ab den zweistelligen, also 50 und 5D und sowas, mhm. 20D, die haben so einen komischen 3-Pin-Stecker.
Drei-Pin mit so einem abgeflachten, runden Dingens.
So ein ganz komisches Ding, was man sonst irgendwie, glaube ich, nirgendwo sieht. Genau, da müsst ihr einfach nur darauf achten, dass das passt. Gibt es, also die Versionen, die Chris und die ich haben, die sind mit einem Kabel. Da kommt halt eine Batterie rein, dann ist es eingeschaltet, dann mit Batterie wieder raus, dann ist es ausgeschaltet.
Ja, die Batterie hält bei mir aber seit fast 2 Jahren.
Also ja, das Ding hält ewig, das schaltet sich irgendwie auch ab dann. Das Ganze gibt es aber auch kabellos, allerdings dann wirklich nur Nachbauten aus Hongkong, Taiwan, weiß der Teufel woher. Weiß nicht, wo die produziert werden. Aber es gibt solche kabellosen Timer auch. Über Funk, glaube ich, habe ich gesehen.
Kann gut sein.
So. Aber da kenne ich die Bezeichnung nicht.
Jetzt würde ich gerne nochmal das Ding vom Anfang hören.
Du könntest aber vielleicht Moondragon noch was erzählen.
Oh, Moondragon?
Wie findet man denn aus einer großen Menge von guten und sehr guten Fotos die x besten heraus? Also jetzt nicht, was den Workflow angeht, sondern rein der Entscheidungsprozess. Wie machst denn du das?
Dazu müsste ich jetzt ganz weit ausholen und mal anfangen zu versuchen zu definieren, was ist denn ein gutes Bild?
Das kannst du doch bestimmt in 2 Worten sagen. Nicht ein wirklich. Gutes Bild ist, was gefällt.
Also letztendlich ist das natürlich das Hauptkriterium. Wenn es dir gefällt, wenn es irgendwas in dir auslöst, wenn es eine Emotion hervorruft, dann ist es ein gutes Bild. Die x-besten. Das ist ungefähr so, als ob man einem Menschen zwei Suppen vorsetzt und sagt, welche schmeckt besser. Das ist Geschmackssache. Also letztendlich.
Also ich kann mir mal sagen, wie ich da so versuche ranzugehen, weil ich stehe durchaus schon mal vor dem Problem, dass ich von einer Situation 5 verschiedene Fotos habe und jedes Mal ist der Blickwinkel ein bisschen anders, die Position ein bisschen anders oder die Person, die da auf dem Foto zu sehen ist, hält die Hand ein bisschen anders. So minimale Unterschiede. Und dann sitzt du davor, alle 5 Bilder sind erstmal so augenscheinlich, wenn du das so hast, scharf, richtig belichtet, Ausschnitt stimmt einigermaßen, passt. Sind alle 5 Bilder toll. Dann gehe ich meistens daher und sage, okay, die kommen alle 5 in die engere Auswahl. Erstmal weg damit. Beschäftige ich mich später damit. Und wenn ich an diesen Punkt komme, und da wird Moondragon gerade sein, welches von diesen 5 ist denn jetzt das eine oder die 2, die ich behalte oder mit denen ich irgendwas mache, dann zoome ich mich ran, dann gehe ich mal wirklich Pixel piepen und gucke, welches von diesen 5 ist denn jetzt wirklich das schärfste. Also beim Porträt, wo sitzt denn jetzt der Fokus wirklich auf dem Auge, wo ich ihn haben wollte? Oder bei der Landschaft, wo ist denn jetzt wirklich das Gras an der Stelle scharf, wo ich es haben wollte? Oder der Stein in dem Gras? Dann fällt meistens schon mal 1 oder 2 Bilder raus. Und dann gucke ich halt so, ja, gefällt mir jetzt, was weiß ich, der Arm so mehr oder der Schatten so mehr. Das kann ich jetzt aber nicht in Worte fassen. Also du guckst dir einfach an und wägst ab.
Das ist genau das ist ganz genau das Problem, wo es eben wieder auf Geschmack geht. Weil das mache ich zum Beispiel nicht. Ich gehe nicht Pixelpiepen, sondern für mich ist das dann eher die Frage, ob wenn ich dann zwei Bilder zur Auswahl habe von einem Porträt, ob das eine mir im Bauch besser gefällt als das andere. Das ist eine Bauchgefühlsentscheidung letztendlich. Ob an der Stelle die Augen ein bisschen weiter offen schöner sind als die Augen ein bisschen weiter zu zum Beispiel. Und welches Bild da was in mir auslöst. Und da ist es wirklich wichtig zu lernen, ob man sich, wichtig zu lernen, dass man seinem Bauchgefühl, auch wenn es nur in kleinen Nuancen passiert, doch schon irgendwie traut und sagt, jawohl, das, und dann auch in dem Augenblick eine Entscheidung trifft und nicht das andere nochmal auf Halde legt und noch 3-mal rausholt, weil dann kommt man nie zum Punkt.
Also hör auf deinen Bauch. Und dann klappt das auch.
So, und jetzt habe ich noch 2 Sachen, die hier mit HS-Frage getaggt sind, aber an mich gehen. Und zwar Metapartikel fragt, ob ein Everest-Track 2010 in Planung sei oder wann man mit einer Entscheidung rechnen kann. Der hat gleich sofort nach dem Everest-Track rum war, gleich angefragt, ob es denn bald einen nächsten gibt. Deshalb machen wir das gleich mal öffentlich hier. Es wird höchstwahrscheinlich 2010 was geben. Ob das dann aber wirklich zum Everest hochgeht oder nicht, ist noch offen. Das hängt von einigen Faktoren ab. Vielleicht geht es auch nur nach Kathmandu und Umgebung. Das ist dann eben nicht auf der entsprechenden Höhe, aber zumindest in dem Land. Es wird rechtzeitig Bescheid gegeben, wenn es denn entschieden wird. Aber wann das passiert, das ist noch völlig offen. Das kann sein, dass sich das in einem Monat entscheidet. Das kann sein, dass sich das in einem halben Jahr entscheidet. Es wird sich ziemlich sicher noch dieses Jahr entscheiden. Also keine Angst, wenn du auf den entsprechenden Newslettern eingetragen bist für die Workshops auf discoverthetopfloor.com zum Beispiel oder auf der Everest Track Mailingliste auf everesttrack2009.com, dann bist du unter den Ersten, die es erfahren werden, wenn es eine Entscheidung gibt. Ja, mehr kann ich damit dazu im Moment nicht sagen.
Prima.
Aber es war so geil, das muss wieder was passieren. Es geht gar nicht anders. Da will ich wieder hin.
Ja. Super. Ja, dann sind noch ganz viele andere Fragen da. Die schaffen wir heute nicht mehr. Könnt ihr das nächste Mal wieder stellen. Jetzt hören wir uns mal das Geräusch vom Anfang an. Tja, weißt du, was das war?
Jetzt sag mal.
Ich höre dich schon wieder kramen. Eine Leica M3 war das.
Schön. Ja. Leica M3. Pass mal auf, du. Ich habe auch noch ein Geräuschrätsel. Ich habe auch eine Kamera. Was ist das hier?
War schon was?
Nein, jetzt. Achtung.
Das lassen wir mal offen und das dürfen die Hörer in den Kommentaren beantworten, okay?
Sehr schön. Alles klar.
Mach noch einmal das Geräusch.
In den Kommentaren zur Folge 144. Das Geräusch im Hintergrund ist gerade ein Krankenwagen. Also nochmal.
So. Okay.
Wer es weiß, schreibt es uns in die Kommentare. In diesem Sinne würde ich sagen, wieder eine erfolgreiche im Kasten. Nochmal danke an Moni, monismotivklingel.de. Da bin ich mal gespannt, da kommt sicher noch mehr. Ja, dann sind wir durch, oder?
Ja, ich fange einfach mal an zu zählen. Mir fällt einfach auch nichts mehr ein, ich habe auch Hunger. Also, 3, 2, 1, Happy Shooting!
Ja, das ist immer so schwierig, das Zählen einzuleiten. Sagst du mal was?
1, 2, 1, 2. Soll ich länger reden?
Nee, das ist der Stecker.
Oh, ja, verdammt, okay. Ich hab mir hier gerade...
Roundtrip 74 Millisekunden ist gut. Sehr gut sogar.
Ein Roundtrip.
Für dich heißt das Rundreise.
Also ich bin nicht dieser komische Wolfgang da. Ich bemühe mich ja auch, Fremdwörter zu vermeiden, aber ich habe auch keine Angst vor ihm.
Dass du mal Geld für Software ausgibst?
Hallo, das mache ich ständig.
Ach nee, stimmt, ja, und dann installierst du es aber lange nicht.
Das stimmt auch nicht.
Ich fand Monis Kommentar gestern völlig passend.
Das stimmt höchstens für Betriebssysteme.
Oh geil, Snowleopard September. Ja. Und Moni, hä? Du installierst es doch eh nicht.
Ja, ich muss ja warten, bis die Treiber hier für die Sound-Devices und alles da sind.
Verzeihung. Vielleicht müsste man schon bei 5 anfangen, dann hat man bei 3 schon den Schwung, weißt du?
Ja, das können wir vielleicht mal machen. Machen wir 5?
Nee, wir machen eine Sendung, wo wir am Anfang bei 1000 anfangen.
Ach du Scheiße.
Und am Ende dann bei 0 Happy Shooting.
Das kannst du aber alleine aufnehmen, linke und rechte Spur bitte.
Und dann, ja, das darfst du dann aber synchron machen.
Packst mir es aber erst auf die Dropbox, wenn wir durch sind, ne?
Richtig.
Gut. Krieg schon Angst.
Keine Sorge. Auch für mich wäre das nicht schlimm.
Das ist für mich auch nicht. Es ist halt, die Aufnahme ist halt etwas verzögert. Da müssen dann die Hörer mit klarkommen.
Passt schon alles.
Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic. www.nsonic.de.
This podcast is part of the Photocast Network. Get more great shows about photography at photocastnetwork.com. photocastnetwork.com.